Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Die Kreuze sind gemacht, die Stimmen sind ausgezählt. Wir haben ein Ergebnis und an dieser Stelle herzlich willkommen zu unserem VRN-Podcast Korte und Rink an einem natürlich heute besonderen Tag, am Tag nach der Bundestagswahl. Deswegen freue ich mich natürlich, dass der renommierte Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl-Rudolf Korte auch heute wieder Zeit für mich gefunden hat zwischen den ganzen Fernsehauftritten. Herr Korte, Sie waren ja quasi seit gestern Abend Dauergast in der Bundesrepublik. Wie viel haben Sie denn geschlafen?
Ja, etwas geschlafen. Tragischer ist, dass man diese Maske, also diese Schminke oder wie man das nennen soll, nicht wirklich immer aus dem Gesicht bekommt. Und insofern ist man dann gleich bereit für die nächste Sendung.
Das ist alles eine Sache des Materials. Also wenn Sie das mit sehr viel Willen aus dem Gesicht kratzen, dann kriegt man das auch schon ab.
Das stimmt, aber vor Ihnen wollte ich das nicht abmachen. Ich muss ja ein bisschen auch mithalten können, wenn schon so junge, attraktive Chefredakteure vor einem sitzen, dann muss man irgendwie versuchen, noch mitzuhalten.
Was natürlich, an dieser Stelle würde ich jetzt sagen, ich habe auch ein typisches Radiogesicht, was natürlich einer gewissen Ironie entbehrt, da wir beide hier einen schönen Podcast haben. Aber Herr Korte, wo erreiche ich Sie denn gerade eigentlich? Mitten in
Ich
Berlin?
bin in Berlin in einem Hotel und jetzt gerade reingerannt ins Hotel und praktisch auf dem Sprung für die letzte Sendung des heutigen Tages. Das ZDF-Spezial, was heute Abend auch nochmal aus dem Futurium kommt, etwas länger als sonst als Spezial dauert und nochmal so ein Abschluss ist für die Nachbetrachtung.
Ich habe ja die Tage auf einer sozialen Plattform gelesen, dass unser Podcast, was mich sehr gefreut hat, sehr insightful sein soll. Derjenige, der es gepostet hat und vielleicht heute wieder zuhört, wird sich angesprochen fühlen. Deswegen bin ich gleich ganz gespannt auf Ihre Einblicke, die Sie am Rande der Sendung gestern Abend bekommen haben. Aber natürlich müssen wir in diese besondere Folge einsteigen, Herr Korte, mit einer Einschätzung zu diesem Wahlausgang von Ihnen.
Ja, die Einschätzung orientiert sich, wenn Sie schon andere zitieren, daran, dass auch ein anderer großer Podcaster indirekt ja Bezug genommen hat, nämlich Felix Lobrecht zu diesem VRM-Podcast. Indirekt insofern, weil er mich gemeint hat, aber das alles, was ich sage, sage ich ja nur immer exklusiv Ihnen gegenüber. Insofern hat er dies schon mitgemeint.
Ich sehe auch, Herr Korte, Sie sind Influencer, auf dem Weg zum Influencer, wenn nicht schon.
Ja, VRM-Influencer, das ist doch eigentlich das Zeitgemäße und das wollen wir ja richtig groß machen.
Da sind wir auf dem guten Weg dazu, mit jeder Folge und mit jeder Einschätzung. Deswegen, für mich war die Nachricht, die den Abend gestern oder die Nacht nochmal geprägt hat, die Tatsache, dass BSW auch nicht reingekommen ist und jetzt ein Zweierbündnis möglich ist, Herr Korte, was ja auch die Nachrichtenlage heute bestimmt hat.
Ja, und was gestern den Sendungsverlauf auch ein bisschen speziell gemacht hat, weil eine ganze Weile auch 5% die FDP drin war und dann bis zum Schluss der Hauptwahlzeitsendungen auch das BSW erst heute Nacht um 2 herausgekegelt wurde. Das hätte die ein oder andere einschätzende Analyse noch klarer gemacht, als immer die verschiedenen Optionen zu nehmen, weil das ist ja jetzt das Wunschziel Deutscher gewesen, nicht unbedingt eine GroKo von dem Begrifflichkeit wiederzubekommen, aber doch eine stabile Zweierregierung, die klare Mehrheiten hat im Bundestag und damit auch richtig gut regieren kann, wenn sie was vorhat und wenn sie sich gemeinsam auch Ziele setzt. 12 Stimmen Mehrheit und auch Liebling der Deutschen ist einer aus der alten Regierung, ist wieder mit dabei, Kontinuitätsvermögen. Die SPD wird ja vermutlich dann auch entsprechend dabei sein. Das ist außergewöhnlich in diesen Zeiten. Die Zeiten des Extremen haben ja zugenommen. Und wenn man das vergleichend ansieht, was in anderen Ländern los ist, gibt es das so nicht. Eine klare mögliche Regierungsbildung aus der Mitte des Parlaments heraus, wenngleich natürlich die Rechten zugelegt haben. Aber in anderen Ländern ist die Mitte ja ausgehöhlt. Also das Autoritäre, was zunimmt im Zeitalter der Extreme und das ist hier anders. Bei allen komplizierten Mehrheitsverhältnissen, bei allen dunkelblauen Karten, die eingefärbt sind, im Osten beispielsweise oder im deutschen Südwesten, das sollte man nicht vergessen, auch so einzuordnen.
Wobei bei der Bewertung ja auch eine Rolle spielt, dass dieses mögliche Zweierbündnis ja tatsächlich nur entstanden ist, weil ja eben BSW und die FDP es nicht reingeschafft haben. Ansonsten hätten wir ja eine sehr viel zersplittertere Koalitionskonstellation gehabt. Und jetzt sind ja eigentlich CDU und SPD aneinander gebunden, wenn sie ihrer Verantwortung gerecht werden wollen.
Ja, und das ist eben auch ungewöhnlich, dass wir eigentlich eine Verkleinerung der Fraktionsanzahl haben im Deutschen Bundestag. Die anderen Parlamente splitten sich weiter auf, segmentieren sich weiter. Hier ist es zu einer Verkleinerung gekommen, nicht nur von der Anzahl her, sondern auch, also der Abgeordneten, sondern auch Anzahl der Fraktionen. Das ist ungewöhnlich und jetzt wird es darauf hinauslaufen, dass die Union vermutlich nach der Hamburg-Wahl, da wird es losgehen, also in einer Woche, dann Angebot macht, um Sondierungen zu beginnen, die wahrscheinlich sehr kurz sein werden, um dann in die Koalitionsverhandlungen einzusteigen.
Hat Sie an dem Wahlergebnis irgendwas überrascht?
Ja, es hat mich doch überrascht, die verlässliche Stärke, die die Linken eingebracht haben. Das war jetzt prognostiziert worden, seit 2 Wochen ungefähr, mit der Zunahme bis zu 7 Prozentpunkte. Und dass sich das doch bewahrheitet hat, hat mich überrascht. Weniger überrascht haben mich eigentlich die anderen Ergebnisse. Die Forschungsgruppe Wahlen hatte schon deutlich unter 30 die Union präsentiert und um die 20 die AfD. Das ist eigentlich so auch dann am Ende eingetreten. Aber dass es einen Wahlabend gibt mit Einordnungsproblemen um die 5% bei ein paar Parteien, das war zu erwarten.
Ich fand, diese Einordnungsprobleme spiegelt sich ja auch in der Berliner Runde wieder, wo ja auch immer wieder betont worden ist, dass man eben nicht wüsste, welche Konstellation sich gerade ergibt, weil eben, wie Sie auch schon betont haben, die FDP zwar schon in den Umfragen, die nach und nach oder in den Hochrechnungen, die kamen, auf dem absteigenden Ast war, aber man ja immer noch das Fragezeichen hinter BSW hatte. Wir haben in der letzten Woche, wenn mich mein Elefantengedächtnis nicht trügt, auch darüber gesprochen, dass in solchen Elefantenrunden oder in diesen Statements direkt nach der Wahl ja schon Weichen gestellt werden für die Zeit danach. Wie haben Sie denn dann gestern diese Berliner Runde und andere Statements empfunden? Ich schicke voran, ich hatte schon von vornherein das Gefühl, auch wenn zum Zeitpunkt dieser Runde ja auch noch eine Dreierkonstellation mit den Grünen möglich gewesen wäre, dass eigentlich einige der Beteiligten gesagt haben, ja, wenn es nicht anders geht, machen wir das halt, aber so richtig Lust haben wir darauf nicht.
Ja, die Abschiede waren doch markant, die sich dort abzeichnen von Scholz ohnehin, aber eben auch von Lindner in der Sendung. Für mich selbst gab es den Nachteil, dass das diesmal im ARD-Hauptstadtstudio produziert wurde, sodass die nicht am Set vom ZDF irgendwie vorbeigelaufen sind, dass man sich nochmal sehr einen persönlichen Eindruck von allen verschaffen kann, wie ich das bei der letzten Bundestagswahl die große Chance hatte. Dann fand ich sehr interessant auch die absolut übereinstimmenden Formulierungen zur Lage international und sicherheitspolitisch. Das habe ich auch in dieser Klarheit von Merz, auch in der Distanzierung von Trump so bisher nicht gehört. Dann nochmal die ganz klare Bestätigung, mit der AfD nicht zusammenzumachen. Das sind ja Dinge, die bleiben bis dahin nicht in der Runde formuliert, aber an dem Abend formuliert, dass er Klingbeil ebenso wie Steinmeier 2013, war das 2013, ja, ich glaube, die Verantwortung auch für das schlechte Ergebnis übernommen hat und sich um den Vorsitz der Fraktion bewirbt. Das ist ja eine interessante Konstellation, aus dem schlechten Ergebnis noch eine interessante Position rauszuholen, was zur Stabilisierung der gedemütigten SPD sicherlich eine große Rolle spielt und auch wichtig war.
Dann genau würde ich, wenn Sie schon in die einzelnen Parteien eingestiegen sind, die auch gerne mal durchgehen wollen. Klingbeil und SPD fand ich insofern interessant, weil ich bei dieser Entwicklung auch daran gedacht habe, was wir besprochen haben, dass es eine Flucht nach vorne sein kann, wenn man sich im Prinzip ein solches Amt schon sichert. Aber auch das müsste ja in dieser Redart vorbereitet gewesen sein, weil Mützenich und Klingbeil treffen diese Verabredung ja nicht an einem Wahlsonntag um 18.30 Uhr, wenn das schon abends so vorgeschlagen wird.
Ja, auch die Fotos waren interessant. Ich habe jetzt wenig Pistorius gesehen, weil doch dominant Klingbeil und Scholz zu sehen waren. Manchmal will man ja bewusst auf die Fotos nicht von vorgestrigen. Auch das kann natürlich ein Zugang gewesen sein, um es so einzuordnen, weil Pistorius wird ja doch mit Sicherheit ebenso wie Klingbeil eine große Rolle beim Neuaufbau und bei den Koalitionsverhandlungen mit der Union zugerechnet. Er hat ja auch seinen Wahlkreis gewonnen. Das ist auch immer wichtig bei Machtpositionen, die die einzelnen Verhandler einnehmen, ob jetzt einer Wahlkreiskönig ist oder nicht, gibt ihm ein ganz anderes zusätzliches Verhandlungsmandat.
Aber wie schätzen Sie denn jetzt diese Konstellation von Klingbeil ein? Also interessant fand ich ja, dass er an dem Abend noch gesagt hat, wir brauchen Generationenwechsel und Pistorius gesagt hat, das gilt für mich nicht. Jetzt ist ja natürlich Pistorius in einer neuen Koalition wahrscheinlich aus der Position heraus ein wahrscheinlicher Vizekanzler, vielleicht mit dem Außenministerposten, würde ich jetzt spekulieren. Glauben Sie, Klingbeil bleibt in dieser Kombination Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender, um in dieser Kombination eine starke Rolle einzunehmen? Oder ich hatte ihn vorher auch als möglichen Minister in einer Koalition auf dem Schirm.
Ja, es kann sein, dass das eine Absicherungsposition ist, die für ein paar Wochen gilt. Das kennen wir ja auch von anderen, die sehr schnell dann dienstags eine neue Fraktionsleitung wählen, oft mit dem Zusatz, dass es eben für die kommenden Wochen gedacht ist, aber nicht längerfristig oder dass man es auf ein Jahr begrenzt. Solche Modelle gibt es. Das schließe ich also nicht aus, dass vor dem Hintergrund eines Fraktionsvorsitzes, den man jetzt erwählt bekommt, praktisch dann nochmal in ein Kabinett einzusteigen. Aber wir erinnern uns, dass das Führungsmanagement für einen Kanzler sehr schwer ist, der im Kabinett gewichtige andere Parteivorsitzende sitzen hat. Nicht, dass die Koalitionsrunde dann automatisch ausgehebelt werden, aber es ist in den Loyalitäten, in den Zuspitzungen viel schwieriger, Führungskompetenzen wahrzunehmen. Wenn dann noch der Parteivorsitzende auch in dieser Rolle des Finanzministers ist und der eben immer die Doppelrolle erfüllt, bediene ich gelbe FDP-Interessen oder bediene ich Kabinettsinteressen, ist das ja letztlich mitverantwortlich gewesen, dass es zum Ende, vorzeitigen Ende der Ampel gekommen ist. Also müsste der zukünftige Kanzler großes Interesse haben, dass nicht zu viele andere Parteivorsitzende in dieses Kabinett reinkommen. Wenngleich er das, wenn die Ressorts zugeteilt sind, für die SPD natürlich nicht vorschreiben kann, der SPD, wen er da haben möchte.
Kann es aus Ihrer Sicht auch ein strategischer Punkt sein, zu sagen, weil Pistorius ja auch eine gewisse Rolle und eine gewisse Macht ausüben wird, dass man sich, wenn Klingbeil in dieser Konstellation Parteivorsitz und Fraktionsvorsitzender bleiben würde und man eben auch überlegt, mit Hinblick auf den Parteivorsitz, dass das als Minister nicht ganz einfach ist, aus den Erfahrungen auch der vergangenen Monate anderer Parteien, dass Klingbeil und Pistorius da sicher auch so im Kabinett nicht ins Gehege kommen, wer zum Beispiel Vizekanzler werden könnte.
Ja, das kann sein. Und sie müssen ein bisschen auch sich aus dem Wege gehen, weil sie natürlich alle auch aus Niedersachsen sind. Die SPD besteht im Kernbereich der Prominenz fast nur aus Niedersachsen, genauso wie die CDU aus NRWlern besteht. Und das muss man ein bisschen diverser angehen. Und auch das könnte vielleicht schon ein Hinweis sein auf so eine Strategie.
Gibt natürlich heute in so einem Podcast ganz, ganz viel zu besprechen. Deswegen will ich nicht nur bei der SPD belassen und gleich weitergehen zur CDU. Aber eine Frage noch zur SPD. Es gibt ja nicht nur Lars Klingbeil als Vorsitzenden, sondern auch Saskia Esken. Man hat aber das Gefühl, in ihren Statements im TV und Medien gegenüber ist sie sehr bemüht, ihre eigene Position zu halten. Aber es wirkt so, als sei nur sie bemüht, diese
Ja,
Position zu halten. Wie geht's denn mit Frau Esken Ihrer Meinung nach weiter?
also ich habe sie heute auch getroffen und das ist natürlich klar, das ist strotzendes Selbstbewusstsein, um die eigene Position zu halten. Natürlich werden formal auf Bundesparteitagen dann neue Parteivorsitzende gewählt, aber alles, was man aus der Partei hört, haben viele sehr viel Munition auch eingesammelt, um gerade in dieser Position eine hellere Tonalität einzubringen. Was man hört eben über die saarländische Ministerpräsidentin, dass sie dafür doch gehandelt wird, ist sicherlich kein Zufall, weil es doch darum geht, ein freundliches, zuversichtliches, perspektivisches Gesicht der SPD zu zeigen, so wie es ja auch Klingbeil ist als Person. Wer ihn als Wahlkämpfer erlebt hat, kann sich erinnern, dass die zentralsten Auftritte damit zusammenhingen, dass er seine Gitarre rausholt und einfach seine Musikerkarriere nochmal zeigt. Das reicht komplett aus. Wenn er da die richtige Musik rausholt, den richtigen Text, den richtigen Song, überzeugt das die Leute, die SPD als soziales Gewissen, als Partei der sozialen Mitte einordnen möchten und dann den entsprechenden Song dazu. Da muss er gar nicht viel sagen. Und so ein eher freundlicheres Gesicht braucht man natürlich auch zur Marketingstrategie einer Partei. Und deswegen kann ich mir vorstellen, gerade nach den sehr, sehr schlechten Ergebnissen der SPD, dass an dieser Position etwas verändert wird.
Welches Instrument würden Sie rausholen, wenn Sie Wahlkämpfer wären? Blockflöte?
Nein, das ist, also ich habe mich über diese Stufe hinaus entwickelt. Das ist vielleicht noch eine Stufe, bei der Sie geblieben sind, das weiß ich nicht.
Ich bin Triangel.
Ach, Triangel, okay. Nein, ich beneide natürlich alle, die tolle Instrumente spielen können. Ich hätte gern Harfe gelernt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das beeindruckt mich sehr. Ich habe wahrscheinlich viel zu kurze Arme, um das richtig ausüben zu können, aber Harfe fasziniert mich.
Man braucht ja auch noch Ziel im Leben, Herr Korte.
Das stimmt. Das stimmt. Und mir wird ja immer jetzt angedichtet, dass man dann auch nach der Bundestagswahl sehr viel Zeit hat. Dann kann ich das ja vielleicht mal angehen. Aber ja, könnten wir ja überlegen, welches Instrument dazu passt, dass Sie dann auch zeitgleich sowas lernen.
Ich wäre dann eher bei mir für Bongo oder für Ukulele.
Okay, ja, gut.
Das, also das Bild im Kopf kriege ich jetzt, glaube ich, so schnell auch nicht mehr weg, Herr Kort. Gucken wir auf die Grünen, finde ich ganz interessant. Als ich heute gehört habe, dass Robert Habeck für eine führende Position in der Partei nicht mehr zur Verfügung steht, war ich natürlich erstmal überrascht und irgendwie, als ich genauer darüber nachgedacht habe, auch wieder nicht. Aber das hing natürlich meines Erachtens mit der Machtarithmetik in Berlin zusammen, weil er ja gestern in der Berliner Runde noch hätte davon ausgehen können, dass die Grünen Teil einer Regierung sind und dann wäre er natürlich auch ein gewichtiger Teil geworden und jetzt sind sie es quasi nicht mehr und das ist das Ende seiner politischen Karriere, was dann quasi über Nacht gekommen ist.
Ja, und er kann dann wieder mehr der Schriftstellerei sich widmen. Er hat
Ist aber
wirklich
schon ein plötzliches Aus. Also.
er hat grandiose Bücher geschrieben, auch zu seinem politischen Umfeld, also solche Machtkonstellationen, die er fast schon aus sozialwissenschaftlicher Sicht beschreibt, aber in seinem sehr erzählenden Art, was man gut lesen kann. Also insofern würde ich mir da auch noch viel gerne von erwarten, aber damit ist klar, alle drei Hauptakteure, die drei starken Männer, sind weg. Und das ist ja letztlich das, was das Wahlergebnis auch ausdrückt. Es ist ein Abbild einer Bevölkerung, die Unzufriedenheit mit der demokratischen Mitte durchaus vor sich hergetragen hat und auch so abgestimmt hat. Wir haben ja kein triumphales Ergebnis nun für diese politische Mitte abgegeben. Das wäre jetzt über 40% gewesen. Das hat ja keiner bekommen. Wir haben weiter mittig gewählt, aber nicht so, dass hier in Berlin irgendwo ein Fackelzug war. Abends, irgendeine Begeisterung. Selbst die ich heute Morgen gesprochen habe, die bei der im Adenauerhaus war, das war jetzt von der Jungen Union eine inszenierte Party, aber so eine richtige super Tanzstimmung hat sich da auch nicht entwickelt.
Aber wie bewerten Sie den Schritt von Robert Habeck? Also ich fand, man hat jetzt A nicht so unbedingt, wenn man es nicht genauer durchspielt hat, damit rechnen können. Und es ist natürlich auch immer in der Politik eine Frage des Timings. Und wären natürlich Scholz und Lindner zwar auch selbst gewählt, aber doch schon massiv angeschossen, jetzt rausgegangen sind, hat er, glaube ich, das Momentum genutzt, meines Eindrucks nach, und hat das Heft in die Hand genommen und ge ist zumindest zu so einem Zeitpunkt ausgeschieden, bevor andere Leute angefangen hätten zu sagen, er müsste jetzt aber, oder?
Ja, in freien Stücken, so wie er ja auch den Neuangriff nach dem Ampel aus organisiert hat, als Angebot für uns alle, das auch sehr glaubhaft gemacht hat, ist das jetzt genauso eine sehr persönliche Konsequenz, die man verstehen kann in der Rolle der Opposition. Er hatte seine Chance, er hatte sein Momentum, er hatte seine Monate, er hatte nach einer Zeit, in der er nicht Kandidat war, dann Kandidat werden durfte, nach Annalena Baerbock, alle seine Überlegungen mit eingebracht. Die Partei hat auch voll hinter ihm gestanden. Es ist aber eben nicht mehr daraus geworden, sondern es ist weniger geworden als beim letzten Mal, sicherlich in einem schwierigen Umfeld. Aber das ist jetzt die schlüssige Konsequenz daraus, dass für die grüne Thematik der Zukunft doch andere arbeiten sollen.
Und Annalena Baerbock strebt jetzt das Amt der Fraktionsvorsitzenden an.
Das hört man. Ich weiß es nicht. Ich habe heute Frau Hasselmanns gesprochen. Sie beharrt nach wie vor darauf, dass sie weiter kandidiert und da weiter aktiv ist und bleiben wird. Das ist ja immer eine Doppelspitze. Man wird das sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass Frau Hasselmann so schnell da nicht wegrückt.
Aber wenn die ehemalige Außenministerin sich energisch dafür ausspricht, diese Rolle einzunehmen, wird man wahrscheinlich auch schwer um sie herumkommen, oder?
Das ist sicherlich bei Ihnen so im Haus, wie Sie Führung ausüben, im Flur auszurufen, ich mache es und ich will es. Und dann wird man das auch gleich, aber in der Politik ist es nicht so. Also
So
das
bin ich
ist,
Chefredakteur geworden, Herr Korte.
ja eben, das denke ich mir, einfach mal laut am richtigen Moment ausrufen,
Richtig.
so wird man Chefredakteur. Und das ist doch bei den Grünen fundamental anders. Also da kommt idealtypisch immer noch irgendein Basismitglieder-Partizipations- Grundlagenentscheid dazu, damit ganz viele das auch gut finden.
Wie gesagt, die Herausforderung, nicht Chefredakteur zu werden, sondern Chefredakteur zu bleiben, Herr Korte.
Das stimmt, das stimmt. Sich im Amt halten, das ist gar nicht einfach.
Genau, das ist eine gute Überleitung zur FDP und zu Christa Lindner, denn der hat es nicht im Amt gehalten, Herr Korte. Was er ja gestern Abend quasi, das war ja so sein erster Redebeitrag mit einer Replik auf seine politische Karriere, das war ja schon eine Art Abschiedsvorstellung.
Ja, wie bei Scholz, ein bisschen Pathos lag in der Luft, dankbar, dass er Kanzler sein durfte. Der Neunte hat er extra nochmal dazu gesagt und das fand er toll. In der schwierigsten Situation, die die Bundesrepublik hatte, mit Putins Angriff war auch sicher eine schwierige Situation, hat er das Allerbeste daraus gemacht. Das war nochmal so ein historischer Rückblick und so hat sich ähnlich auch Lindner angehört, der jetzt eben die Chance hat, auch ja, sehr würdevoll, auch bedeutungslos zu werden und die Elternzeit intensiv für sich zu nutzen, was auch konsequent ist, unter den Bedingungen eben nicht mehr im Parlament zu sein. Ich fand jetzt interessant heute seine Schlussworte bei der Pressekonferenz, dass er sagt, anders als 2013 ist die Partei viel besser aufgestellt, organisatorisch gefestigter, offenbar finanziell besser dran. Das war eine interessante Konstellation im Hinblick auf die Organisations Rahmenbedingungen, das ist mir so nicht bewusst. Vielleicht hat er das auch nur behauptet, denn die Abwicklung einer Fraktion ist nicht so einfach. Auch mit den Arbeitsämtern zusammen wird das ja entwickelt. Das ist nicht so einfach. Gut, damals war es nach Jahrzehnten das erste Mal. Kann sein, dass man in dieser Praxis jetzt geübter ist. Ist aber keine Alltäglichkeit, eine Fraktion insgesamt abzuwickeln.
Zumal
Und
Buschmann ja auch zurückgetreten ist.
ja. Und da alles zu räumen, das wird nicht so einfach sein. Und der Kampf um größere Fraktionsziele hat ja schon vor 2 Wochen sehr intensiv begonnen. Die AfD will ja unbedingt die Fraktionszahl der SPD bekommen. Und da werden wir mal sehen, wie das ausgeht, weil die entscheidende Positionierung jetzt wird sein, was in den letzten Stunden zu wenig bedacht worden ist, aus meiner Sicht, einen starken Bundestagspräsidentin oder Präsidenten zu bekommen, der eben damit umgehen kann, dass die Hauptopposition, die größte, eben die AfD ist und wir wissen, wie sie auftritt. Die muss man voll im Blick behalten, um das auch noch leiten zu können. Nicht nur Geschäftsordnungstricks kennen, sondern auch auf Zwischentöne hören. Das wird nicht einfach sein. Die AfD war schon mal größte Oppositionspartei in der zurückliegenden GroKo vor der Ampel. Insofern war das dann für Schäuble auch etwas, was er gut umsetzen konnte. Aber ein ebenso starkes Kaliber braucht man da als Bundestagspräsidentin oder Bundestagspräsident.
Ich wollte gerade sagen, es war aber auch eben Wolfgang Schäuble.
Ja, genau.
Wie bewerten Sie das in der FDP, nachdem Herr Kubicki gestern Abend gesagt hat, er wird hat nächste Woche Geburtstag und es langt jetzt und Frau Strack-Zimmermann gesagt hat, sie sieht sich in der Verantwortung und kann sich das vorstellen und heute Morgen wacht Herr Kubicki auf, nachdem viele Leute sich angeblich bei ihm gemeldet hätten und will jetzt doch wieder?
Das ist eine schöne Formulierung. Wahrscheinlich sind Sie ja so auch Chefredakteur geworden, dass irgendein, Sie sagen dann, ja, viele Leser und Leserinnen haben doch den großen Wunsch, dass Sie Chefredakteur werden. So ist, stelle ich
Ja.
mir das bei Ihnen auch vor.
Gut, und ich
Und
habe es halt im
das,
Flur ausgerufen.
ja, genau. Und man richtig mal aufgestampft und dann war das so, ne? Und so ähnlich ist das. Aber Frau Strack-Zimmermann hatte ich heute auch sprechen können. Das ist immer der Vorteil bei den Sendungen, die über viele Stunden laufen, wenn die Gäste rein und rauslaufen, hat man immer so einen Eindruck, Momentaufnahmen. Und ich kenne ja alle schon seit vielen Jahren aus verschiedenen Kontexten, auch vielen Besuchen, die wir mit Studierenden immer wieder gemacht haben. Entweder sind sie zu uns gekommen oder wir in Berlin zu ihnen. Und Frau Strack-Zimmermann würde ich das klar zutrauen, dass sie das auch machen will, von sich aus, wenngleich Neuaufbauten und neue Konstellationen eigentlich auch von denen kommen sollten, die ein paar Jahrzehnte jünger sind und die ja auch uns bekannt sind, die Namen, die Vogels und
Dürr.
ja genau, die wir kennen, die wesentlich jünger sind, denen man das auch zutraut, dass sie sowas in Angriff nehmen können.
Sehen Sie im Moment die Gefahr, weil außerhalb des Parlaments. Sie haben es eben schon angesprochen, da hängt Geld dran. Da hängt ja aber auch öffentliche Sichtbarkeit dran, weil man eben nicht mehr Teil des Parlaments ist. Man muss ja sich mal überlegen, wie man überhaupt sich in eine politische Debatte wieder ausklinken kann, wenn einen vielleicht keiner fragt. Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht gerade die Gefahr, dass die FDP tatsächlich so in der Bedeutungslosigkeit verschwindet?
Die ist groß. Man braucht dann schon wirklich solche Talente wie Lindner, der das eben geschafft hat, als außerparlamentarische Opposition in einen Bundestag wieder reinzukommen. Mit Buschmann zusammen, einem sehr intellektuellen, strategischen Chefdenker, der Begriffe prägt, der die Marketingstrategie prägt, der die inhaltliche Ausrichtung vorausgedacht hat. Dieses Umfeld braucht man schon, sonst schafft man das nicht. Man kriegt da eben keine Einladung mehr zu nichts. Und das ist absolut schwer, dann wieder einen Zug hinzubekommen. Wir sehen das ja, wie auch vermeintliche bekannte Parteien wie BSW mit dieser Spitzenpolitikerin, die eben bezeichnet sich oft als Talkshow-Mandat, eben immer sehr präsent war, selbst dann es offenbar nicht schafft, weil das dann doch nicht ausreicht, um 5% zu bekommen.
BSW und Sie haben es angesprochen, Sarah Wagenknecht, war ich jetzt ehrlicherweise ein wenig enttäuscht. Man kennt sie ja aus Talkshows und weiß ja auch manchmal um ihr Verhältnis zur Wahrheit und zur Realität, aber das Narrativ, es auf die Meinungsforschungsinstitute zu schieben, mit gedrückten Umfragewerten, beziehungsweise dann jetzt eventuell noch Karlsruhe ins Spiel zu bringen, fand ich jetzt ein bisschen schwach.
Ja, immer Schuldige suchen. Das passt zu einer Frau, die so eine professionelle Lizenz zum Spalten hat, die, wo sie auftaucht, nicht auf Kompromiss und Konsens auf ist, sondern die Linken können ja davon viele Geschichten erzählen, wie sie praktisch nie einig geworden sind mit ihr und sie ihren eigenen Weg gegangen ist, ganz radikal bis zur Spaltung eben auch der Linken. Da ist klar, die anderen sind immer schuld, sie selbst nicht. Und ich finde, es kommt auch in der Wahrnehmung auch eine gewisse Feigheit dazu. Sie saß ja in der Berliner Runde auch nicht. Ne? Dass, wann immer stimmt, Wahlen verloren geht, ist sie weg, ist sie nicht da. Das gilt zwar auch für manch andere Kanzler oder wichtige Funktionsträger, die das systematisch nie gemacht haben, aber dann ist es eben immer der Generalsekretär oder immer der Parteivorsitzende. Und fällt das auf, das war bei den Ostwahlen auch so, dass sie dann nur auftaucht, wenn es auch Siege zu feiern gibt.
Wir müssen noch kurz, Herr Korte, über die AfD sprechen, insofern, weil ich es jetzt, Achtung, persönliche Meinung, schon etwas nachdenklich finde, wenn in Deutschland mehr Leute die AfD wählen als die SPD und die FDP zusammen. Glauben Sie, dass die AfD weiterhin an Stärke gewinnt, weil Sie ja jetzt auch immer wieder betonen, dass diese Brandmauer nicht zu halten ist, weil man dieser Wählerwillen nicht dauerhaft ignorieren kann? Oder kann eine funktionierende Regierung in den kommenden Jahren tatsächlich auch dafür sorgen, dass die AfD nicht weiter erstarkt?
Ja, der Hebel ist, sich die anderen Parteien anzugucken, die es in der Hand haben, ob Extreme links oder rechts groß werden oder nicht groß werden. Und der zentrale Punkt, den wir eben aus den vergleichenden Betrachtungen auch gut kennen, ist, dass diese Problemlösungskompetenz, die vermutet wird bei Parteien, eben dann auch umgesetzt wird. Dass die Probleme, wir können sie ja gemeinsam runterzählen, bis Sommer, wie Merz gesagt hat, in vielen Bereichen schon eine andere Lösungsperspektive erkennbar ist. Und unser Vertrauen gegenüber einer Regierung wächst in dem Maße, in dem Alltagsprobleme eben gelöst werden oder zumindest in der Lösung sich befinden. Und dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass eine Regierung unterstützt wird, die diese Probleme löst und nicht automatisch die Extreme größer werden. Also es liegt nicht daran, wie wir nun die Extreme ausgrenzen, beschimpfen oder was auch immer, sondern es liegt nur daran, wie eine Regierung gut arbeitet, wie die Mitte an den Problemen arbeitet, an denen, die wir erwarten, dass sie auch von den Akteuren gelöst wird. Das ist das Zentrale. Wenn es dazu kommen sollte, diese Zusammenarbeit mit der AfD aus den konservativen Kreisen in irgendeiner Weise doch zu stärken, dann ist aus der vergleichenden Parteienforschung ganz klar der Befund, dass es damit die Totenglocke ist für die letzte große konservative Partei, die wir in Europa haben. Das muss man sich gut überlegen. Und vielleicht ist der eine oder andere große blaue Landesverband im Osten eben auch durchaus durch diesen Bruch des antifaschistischen Grundkonsenses, zumindest für 2 Tage, an einem Mittwoch ja im Parlament und einem Freitag, damit auch zu erklären, dass man nicht mehr wirklich klar definieren kann, wie der Raum nach rechts zu schließen ist. Man hat sie nicht offensiv ermuntert, aber doch die Landesverbände der CDU im Osten haben allergrößte Probleme zu sagen, ob sie jetzt mit denen zusammenarbeiten oder nicht, vor dem Hintergrund dieses Bruchs im Bundestag. Und das deutet darauf hin, dass das sicherlich ein Irrweg ist.
Einen Blick würde ich gerne mit Ihnen noch kurz richten auf die Wahlrechtsreform, weil ich heute interessant fand, wie sehr Friedrich Merz in seinem Statement darauf eingegangen ist, wie viel
Söder auch.
Söder auch stimmt. Die haben ja auch beide angekündigt, das direkt in der nächsten Legislaturperiode angehen zu wollen. Hier in Mainz sind wir auch betroffen. Ursula Kronen-Kranich hat das Direktmandat eigentlich geholt, aber ist nicht als CDUlerin, im Bundestag vertreten. War das für Sie so vorhersehbar, beziehungsweise sehen Sie auch so eine eklatante Schwäche wie Söder und Merz an diesem System oder sind Sie eher positiver eingestellt bei aller Ungerechtigkeit, die das mit sich bringt?
Ja, denn wir sehen einmal von der Machart her die Ampel auch einen Grundkonsens verletzt. Sie hat mit eigener Mehrheit eine Wahlrechtsreform durchgesetzt. Und deshalb kann jetzt der Umkehrschluss kommen, dass eine neue Regierung wieder Wahlrechtsreform ändert, wenngleich die SPD ja jetzt auch dabei wieder ist. Das war bei großen Wahlrechtsreformen im Vorfeld anders. Da gab es eben auch lagerübergreifend viel größere Zustimmung. Jetzt hat die Union über Jahre diese Zustimmung, das hat nämlich Schäuble und auch Lammert als Bundestagspräsident immer wieder angemahnt. Die CDU, CSU hat diese Reform in weiten Strecken selbst torpediert, aufgehalten. Die sind da nie weitergekommen. Insofern ist der Mitleidsfaktor unbegründet, dass die Ampel am Ende da rigoros entschieden hat. Aber das rächt sich eben jetzt, sodass es schon möglich sein kann, dass es verändert wird. Ich habe eine andere Position als die heute vorgetragene dazu. Es ist für den einzelnen Abgeordneten und für die einzelnen Abgeordneten sicherlich ein Nachteil. Es erklärt sich nicht sofort, aber wenn wir uns mal genauer ansehen, welche prozentuale Legitimation die Wahlkreisgewinner bislang hatten, dann gab es bei der Wahl 2021 einen einzigen Wahlkreiskandidaten aus Emden. Der heißt noch anders, so ein größerer Wahlkreis hat einen Doppelname, aber im Norden auf jeden Fall, der 51% hatte und damit Wahlkreisgewinner war. Alle anderen haben so 20, 30 oder was auch immer, sie haben geringen Vorsprung vor den vielen, zum Teil vielen Mitbewerbern, sodass man gar nicht damit argumentieren kann, welche großen Verluste entstehen, dass viele andere Stimmen nicht repräsentiert werden. Das ist nämlich auch Teil der Wahrheit. Und dass man es überinterpretiert, dass alle ihre Abgeordneten kennen und darauf setzen, dass sie sie vertritt. Auch das ist ein bisschen überbewertet. Das ist bei einigen der Fall, aber sicherlich nicht bei den meisten. Aber ich rechne nach dem Votum heute, beide CDU- und CSU-Vorsitzende ebenso argumentiert haben, durchaus damit, dass es Teil der Koalitionsverhandlung sein wird.
Weil also mich hat die Prominenz dieses Themas überrascht, weil ich meine, das war eine CDU-Pressekonferenz, wo der ja jetzt wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich nächste Bundeskanzler mit Friedrich Merz ans Pult getreten ist und das ja direkt auch relativ ausführlich, wenn man sich die Redezeit ansieht, behandelt hat.
Ja, weil am meisten CDU, CSU eben betroffen war, ne? Von den 23.
Wie haben Sie ihn generell wahrgenommen? So, also jetzt nicht auf der PK, sondern so auch den Abend gegenüber?
Fand jetzt ihn unverändert. Er ist zugewandt aufgetreten. Man hat auch gesehen, dass er sich gefreut hat. Es ist doch das Comeback des Jahrhunderts, wenn man sich das vorstellt. Nach 20 Jahren kommt einer aus der Versenkung im Blick auf politische Versenkung wieder. Und beerbt letztlich dann Merkel. Und die Ironie der Geschichte kann sein, er führt auch eine GroKo, eigentlich im Stil von Merkel 2.0. So anders wird er die auch nicht führen können. Das ist schon eine kuriose Wendung, die wir so nicht hatten. Genauso kurios wie, also kurios in Anführungszeichen, wie Merkel eben Kanzlerin geworden ist als Frau aus der ehemaligen DDR, ostdeutsche Frau ohne einen starken Landesverband und gegenüber diese ganze Männerwelt sich durchgesetzt hat. Ganz außergewöhnlichen Weg als Naturwissenschaftlerin. Und genauso ungewöhnlich ist es, nach 20 Jahren wiederzukehren, was jetzt Merz vorgemacht hat. Also ich fand ihn gestern sehr authentisch, sehr stimmig, habe da keine Abweichung gesehen, weder in seiner freudigen Art oder noch in einer traurigen, dass er vielleicht mehr erwartet hatte. Das konnte ich jetzt nicht erkennen.
Er ist ja auch im Prinzip eigentlich am Ziel dieses langen Weges, weil ich kann mich noch erinnern, wie er, nachdem er ja dann in der Wirtschaft war, sein politisches Comeback insofern gefeiert hat, dass er das damals, glaube ich, groß inszeniert mit der Bild-Zeitung getan hat und auf einmal wieder Teil der Öffentlichkeit wurde, als er sich das mit Merkel Er merkte, dass da die Tür aufgeht und er ja dann aber danach auch keinen einfachen Weg hatte, weil das ja jetzt kein Selbstläufer war hin zum Parteivorsitz, wenn man sich anguckt, wie
Ja.
das gegen Frau Kramp-Karrenbauer oder andere ausgegangen ist.
Ja, Stehvermögen, ne, hat er gezeigt. Dreimal angetreten, Sehnsuchtskonservativer. Das macht ihn natürlich in dieser Rolle überzeugend. Wer das dreimal versucht, der will es dann auch unbedingt werden. Und das ist, da ist er jetzt am Ziel angekommen.
Merz ist am Ziel angekommen. Wir sind, Herr Korte, für heute am Ende des Podcasts angekommen, weil wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel besprechen könnten, aber wir jetzt schon Überlänge haben. Trotzdem muss ich mir natürlich noch zwei Fragen stellen. Die eine, Herr Korte, gestern den Anzug fand ich im Fernsehen ein wenig grünlich. Heute Morgen im ZDF habe ich was Rotfarbenes vernommen. Wie geht die Woche
Stimmt.
farblich weiter?
Also heute Abend ist eher, ich glaube, eher so rostfarben, aber das ist, die Frage ist, wie man das unter Fernsehkameras interpretiert. Das sieht dann immer irgendwie anders aus. Also ich werde nochmal, weil das mit dem Rot heute Abend vielleicht zu dominant ist, eine andere Farbe wählen, aber durchaus eine Farbe für heute Abend. Wie das dann in der Woche weitergeht, das weiß ich nicht genau. Also ich weiß das Programm schon, aber welche Kleidung ich dann wie anziehe. Aber es klingt fast so, als müsste ich das bei Ihnen jetzt irgendwie anmelden.
Nee, es geht mir nur drum, Herr Kort. Ich finde ja Rostfarben besser als eingerostet.
Ah ja, das stimmt. Das war gut. Es war nochmal am Rande eines Karlauers am Ende. Das ist sehr schön. Passt.
Das war, ich arbeite mich jetzt von Folge zu Folge zu einem richtigen Karlauer
Ja.
hin und habe auch gestern vernommen, Herr Korte, dass Sie noch nicht auf den Horte gesetzt haben, sondern tatsächlich ausnahmsweise mal für Ihre Verhältnisse auf dem Boden der Tatsachen gestanden haben im Studio.
Ja, auch gut, auch schön. Das stimmt. Das ist richtig. Und das, aber wie notwendig ist, hat man gestern gesehen, als Söder mit im Studio war, für Shakuntala Banerjee, ist das dann eine schwere Konstellation, die Größenunterschiede mit dem Mikrofon halten auszugleichen. Das ist keine gute Gesprächssituation. Und
Haben Sie ihr einen Horte in Aussicht gestellt?
nee, hatte ich nicht so schnell, aber wäre eine Möglichkeit gewesen. Kann man nicht, weil man das dort leider so alles sieht, aber man kann das in dem Momentum nicht verändern, aber die Gesprächssituation wird nicht einfacher dadurch. Insofern ist dieser Horte schon ein wichtiger Punkt. Das ist schön, dass Sie den immer wieder vortragen. Ich hoffe, der wird noch irgendwie vergoldet ein bisschen, bis ich ihn wirklich ausgehändigt bekomme.
Ja, und dann wird er ja flächendeckend weltweit eingeführt. Wir rechnen ja mit Absatzzahlen im
Das
zweistelligen
stimmt.
Millionenbereich. Wir müssen ja groß denken, Herr Korte.
Das stimmt. Das ist also VRM-mäßig denken.
Einstweilen, aber vielen Dank, Herr Korte. Das war für mich heute natürlich wieder einmal sehr informativ und auch sehr unterhaltsam. Und wie gesagt, nochmal ein ausgesprochenes Dankeschön, dass Sie in dem dicht gedrängten TV-Auftrittskalender auch Zeit hatten, aus dem Hotel mit mir zu sprechen.
Mache ich gerne.
Und wünsche unseren Hörerinnen und Hörern noch eine erfolgreiche und schöne Restwoche und Ihnen, Herr Korte, natürlich auch, mit welchem Kleidungsstück auch immer es Sie wo auch immer hin verschlägt.
Ja, danke schön.
Bis dahin, bis nächsten Montag. Tschüss.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.